Am Ende der gestrigen Vorlesung haben wir gesehen, was ein Vektorraumhomomorphismus ist. Es gibt noch andere Bezeichnungen für Vektorraumhomomorphismen. Man kann sagen, lineare Abbildung, lineare Transformationen, was auch immer. Der Körper, der dem Vektorraum zugrunde liegt, spielt dabei immer eine Rolle. Das heißt, den sollte man irgendwie bei der Bezeichnung mitschleppen. In diesem Beispiel habe ich mehrmals von k-linearen Abbildungen gesprochen. Ich werde im Laufe der Vorlesung immer mal wieder unterschiedliche Bezeichnungen verwenden, damit Sie sich daran gewöhnen. Beispiel 232, das auch im Netz steht, soll dazu dienen, Sie mit unterschiedlichen Arten von Vektorräumen vertraut zu machen, unterschiedlichen Arten dazu rechnen und mit dem Konzept eines Vektorraumhomomorphismus. Und ich fange an mit zwei Beispielen, die man in jedem K-Vektorraum hat. Egal wie groß, wie klein, egal was der Grundkörper ist. Die eine Möglichkeit ist, dass man einfach jeden Vektor auf den Nullvektor abbildet. Wenn man das macht, dann sind diese beiden Rechenregeln für die Homomorphie-Eigenschaft auf langweilige Weise erfüllt, denn es kommt ja immer Null raus. Da muss man quasi nichts nachrechnen. Das ist eine langweilige, aber wichtige Abbildung, die uns immer wieder begegnen wird. Und eine andere langweilige, aber wichtige Abbildung ist die identische Abbildung. Wenn Sie irgendeinen Vektorraum haben, dann können Sie immer einfach jeden Vektor auf sich selbst abbilden. Da kommt natürlich ein Vektorraumhomomorphismus raus. Und auch wieder einer, der auf den ersten Blick langweilig aussieht, aber später immer wieder eine Rolle spielen wird. Jetzt schauen wir uns was Interessanteres an. Wir können nämlich, anstatt einfach zu sagen, alles geht auf Null oder alles geht auf sich selbst, können wir sagen, wir schnappen uns ein festes Körperelement, einen festen Skalar. Und die Abbildung bewirkt, dass jeder Vektor auf das entsprechende skalare Vielfache abgebildet wird. Kann man sich in konkreten Vektorräumen auch konkret vorstellen, was da passiert? Ich habe Ihnen als Übungsaufgabe gestellt, sich zu überlegen, dass auch das immer ein Vektorraumhomomorphismus wird. Und die beiden Beispiele, die wir gerade vorher angeschaut haben, sind Spezialfälle davon. Ein Spezialfall ist, dass der Skalar 0 ist. Dann kommt die Nullabbildung raus und der andere Spezialfall ist, dass der Skalar die 1 des Körpers ist, dann kommt die identische Abbildung raus. So, und Skalarmultiplikation ist ein, oder mit einem festen Skalar, ist ein einfaches Beispiel, einen Vektorraumhomomorphismus hinzuschreiben, den man auch immer zur Verfügung hat und der auch immer wieder vorkommt im Laufe der Vorlesung, in unterschiedlichen Varianten. Jetzt schauen wir uns zwei Vektorräume an, einmal einen, den wir schon kennen. Wir nehmen nämlich einfach R Quadrat als R-Vektorraum. Das heißt, wir haben da Tupel, die beiden Einträge sind reelle Zahlen und die Verknüpfungen laufen so, dass wir komponentenweise addieren bzw. komponentenweise mit dem Skalar multiplizieren. Das haben wir schon gesehen. Und als zweiten Vektorraum nehmen wir die Menge aller 2 Kreuz 2 Matrizen mit Einträgen aus R. Für Einträge aus Z haben wir uns das schon angeguckt. Und wissen schon, dass da eine abelsche Gruppe rauskommt, wenn man als Verknüpfung die komponentenweise Addition nimmt. Wenn man jetzt reelle Zahlen da reinschreibt anstelle von ganzen Zahlen, dann funktioniert alles genauso. Man kriegt wieder mit dieser komponentenweisen Addition eine Gruppe, sogar eine abelsche Gruppe. Und wir gehen nochmal kurz im Kopf durch, was da passiert. Ich habe also jetzt zwei solche 2×2-Matrizen mit Einträgen aus R. Wenn ich die addiere, dann addiere ich immer an der passenden Stelle die Einträge. Das ist eine Verknüpfung, denn die Summe von zwei reellen Zahlen ist wieder eine reelle Zahl und die Größe der Matrix ändert sich dabei auch nicht. Das ist aber schon mal okay. Assoziativgesetz kommt daher, dass man alles irgendwie in R rechnet mit Plus und da hat man das Assoziativgesetz. Okay, was ist das neutrale Element bei dieser Verknüpfung? Die Nullmatrix. Wie kriegt man Inverse? Indem man bei jedem Eintrag das Vorzeichen wechselt. Okay, ist also wirklich genau wie mit ganzzahligen Matrixen. Damit haben wir jetzt eine abelsche Gruppe. Das Abelsein kommt wieder daher, dass Plus das Kommutativgesetz erfüllt bei reellen Zahlen. Und um daraus jetzt einen Vektorraum zu basteln, brauchen wir noch eine Skalarmultiplikation. Die ist hier erklärt. Wenn wir uns eine Matrix A, B, C, D hernehmen, aus dieser Menge W, A, B, C und D sind also reelle Zahlen, und eine reelle Zahl Lambda, dann können wir definieren, was es sein soll, Lambda-Kringel die Matrix auszurechnen. Und was da rauskommen soll, ist die Matrix, die wir erhalten, wenn wir jeden Eintrag mit Lambda multiplizieren. Das ist also die gleiche Idee wie bei den Tupeln, aber diesmal eben in Matrix-Schreibweise. Und tatsächlich kann man ausrechnen, und wenn Sie das genauer hören wollen, dann mache ich dazu einfach eine Podcast-Folge, wo ich diese Rechnung erkläre. Das ist eine Skalarmultiplikation. Wir kriegen auf diese Art und Weise einen Vektorraum. A-Bische Gruppe haben wir schon, man muss sich also nur noch V2 angucken und diese Eigenschaften A bis D. Und das werde ich Ihnen einfach mal so vorquatschen in der Podcast-Folge, damit Sie das nicht einfach nur glauben müssen. Wenn Sie Lust haben, rechnen Sie es also zu Hause als Übung selber nach und hören sich dann die Folge an und gucken, habe ich das alles richtig gemacht oder war es irgendwo unnötig kompliziert? Ziel war einfach nur, dass Sie jetzt mal zwei sehr unterschiedliche Vektorräume sehen und eine Abbildung von dem einen in den anderen. Deswegen habe ich das hier so aufgeschrieben. Hier kommt nämlich jetzt die Abbildung. Nochmal zur Erinnerung, W ist jetzt dieser Raum mit den 2×2-Matrizen und V ist der Vektorraum, der zwei Tupel mit reellen Zahlen drin. Jetzt möchte ich von B nach V abbilden. Und was mache ich? Ich schnappe mir so eine Matrix, nehme die erste Spalte und schreibe die als Vektor in R² hin. Wir können das ja mal üben mit ein, zwei Matrizen, was dann passiert. Wenn ich zum Beispiel die Matrix habe, 1 minus 1, 2, 3 und bilde die mit Phi ab, was kommt dann raus? Was sagt mir die Abbildungsvorschrift? Was muss ich machen? Das war sehr schnell, Sie dürfen. Genau, ich nehme die erste Spalte und schreibe die als Tupel in R². Okay. Das ist das, was die Abbildung tut. Und wir wollen diese Abbildung jetzt untersuchen, um zu verstehen, wie die Homomorphie-Eigenschaft aussieht. Überlegen wir uns nochmal, was die beteiligten Vektorräume sind. Auf der einen Seite haben wir den Vektorraum W mit der Addition Kringelplus, das ist diese Matrix-Addition, und mit der Skalarmultiplikation, die ich, glaube ich, Kuller genannt habe. Ich muss nochmal gucken. Nee, Kringel. Kringel. Das ist der eine Vektorraum. Der andere Vektorraum, der Zielvektorraum, ist V plus mal. Plus ist jetzt die Addition von solchen zwei Tupeln und mal ist die Skalarmultiplikation. Jetzt haben wir die Abbildung Phi von B nach V. Und wir müssen uns überlegen, was die Homomorphie-Eigenschaft hier eigentlich bedeutet. Denn um die geht es gleich. Wir wollen schauen, ob das eine k-lineare Abbildung, eine r-lineare Abbildung ist. Dieses Phi. So, hier steht nochmal, was wir tun, aber das haben Sie ja schon verstanden. Man greift einfach die erste Spalte raus und schreibt die hin. Jetzt gucken wir uns die Rechnung an. Ah, die Bezeichnungen sind sogar genauso kreativ wie an der Tafel. Wir haben zwei Matrizen, A und B. A hat Einträge A, B, C, D, alles reelle Zahlen. B hat Einträge W, X, Y, Z, auch alles reelle Zahlen. Dann nehme ich mir ein Element Lambda aus K her. Der Körper K ist hier der Körper der reellen Zahlen, das steht oben. Das kann man sogar gerade noch lesen. Und jetzt wird es Zeit, hier ein bisschen zu rutschen. Hier stehen die beiden Rechnungen. Die gehen wir jetzt einfach mal mündlich durch und Sie sagen mir, an welcher Stelle Sie noch zusätzliche Erklärungen brauchen. Dafür haben wir noch Platz an der Tafel. Beginnen wir mit der Summe. Zuerst habe ich zwei Matrizen A und B und möchte ausrechnen, was passiert, wenn ich die zuerst addiere und dann mit Phi abbilde. Das ist die linke Seite, das ist genau das, was hier steht. Was passiert? Na, erstmal addiere ich ja die Einträge, so wie das bei der Matrizenmultiplikation passiert. Und dann kriege ich eine neue Matrix, A plus B, B plus X, C plus Y und D plus Z. Jetzt kommt die Abbildung Phi und macht das, was sie immer macht. Sie nimmt nämlich die erste Spalte der Matrix und schreibt die als Vektor hin, in R². Die erste Spalte der Matrix besteht aus A plus B und C plus Y. Wenn wir das hinschreiben, bekommen wir also das Ergebnis unter der Abbildung. Jetzt habe ich weitergerechnet, aber Sie können genauso gut jetzt hier auf der rechten Seite anfangen und sehen, was passiert, wenn Sie zuerst abbilden und dann addieren. Dann haben Sie nämlich die Bilder der beiden einzelnen Matrizen da stehen, aber diese Bilder sind ja einfach nur die Vektoren AC und BY. Und wenn man die addiert, kommt genau wieder das gleiche raus wie auf der linken Seite. So, das war die Homomorphie-Eigenschaft Nummer 1, die haben wir erledigt. Jetzt kommt die zweite, das ist das mit der Skalarmultiplikation. Und wir gehen ganz genauso vor. Auf der linken Seite steht erst Skalar multipliziert, dann abgebildet. Das heißt, wir rechnen wieder aus, was rauskommt. Der Skalar wird in die Matrix reingezogen, jeder Eintrag wird damit multipliziert. Dann kommt die Abbildung Phi, schnappt sich die erste Spalte, macht daraus einen Vektor aus R². Und wir sehen, wenn wir auf der anderen Seite anfangen, dass da genau dasselbe rauskommt. Zu welchem Schritt brauchen Sie noch eine zusätzliche Erläuterung?
Ja.
Das hier?
Ja.
Okay. Die Addition in R² funktioniert so, dass man den ersten Eintrag und den ersten Eintrag addiert, so kommt das zustande, und den zweiten und den zweiten, und so kommt das zustande. Danke. Noch mehr Fragen? Ja?
Na, irgendwie fällt da ja so ein paar Buchstaben aus, die dann wieder dazukommen.
Wo? Ach so. Hier? Genau. Das liegt daran, dass die Abbildung so was Komisches macht. Die Abbildung vergisst einen Teil der Matrix. Daran liegt das.
Und dann schreibt sie einfach wieder deine.
Naja.
Zufällig die gleichen.
Nee, das sind nicht zufällig die gleichen. Ich habe sozusagen rechts und links angefangen, habe dann gesehen, dass dasselbe rauskommt und habe das dann verbunden. Die Buchstaben sind nicht zufällig die gleichen. Wir werden gleich sehen, das sieht deshalb so komisch aus, weil der Matrix nicht egal ist, was drin steht, aber der Abbildung ist egal, was in der rechten Spalte der Matrix steht. Deswegen kommt Ihnen das so komisch vor. Man wirft was weg und dann kommt es auf magische Weise wieder dazu. Das kommt nicht wirklich auf magische Weise wieder dazu. Die Gleichungen, die da stehen, die stimmen alle. Es sieht nur seltsam aus, weil ich so in einem durch hingeschrieben habe und nicht rechts und links angefangen habe. Genau. Ich versuche ja auch in den Beispielen, Ihnen immer mal wieder unterschiedliche Arten zu zeigen, wie man Dinge aufschreiben kann. Unter anderem deshalb, damit Sie merken, was liegt mir, was verstehe ich besser, was verstehe ich nicht so gut. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie finden das verwirrend, dann finde ich, ist das ein wertvoller Hinweis, denn das zeigt mir, dass bei dieser Art von Beispiel es klarer ist, wenn man rechts und links anfängt und sieht, dass es selber rauskommt. Finde ich interessant. Ich bitte alle, die festzuhalten, denn später in dem Beispiel kommen wir genau darauf nochmal zurück. Vielen Dank. Das ist sehr scharfsinnig. Und die Auflösung kommt gleich, in 2 Minuten. Zunächst mal halten wir fest, dass wir beide Homomorphie-Eigenschaften nachgeprüft haben. Und ich dachte, wenn wir schon dabei sind und da so eine schöne Abbildung rumläuft, dann hören wir mal nicht auf mit der Homomorphie-Eigenschaft, sondern wir üben noch ein paar andere Dinge. Was haben wir sonst immer noch so bei Abbildungen? Injektiv, Selektiv, solches Zeug. Okay, also gucken wir doch mal. Wir betrachten also Kern und Bild und dadurch kriegen wir nebenbei Aussagen über Injektivität und Subjektivität. Hier ist der Kern. Wir quatschen das einmal durch. Der Kern von Phi besteht definitionsgemäß aus all den Vektoren aus dem Startbereich, also aus W, die nach dem Abbilden auf den Nullvektoren V landen. Das heißt, wir müssen all die Matrizen finden, die, wenn sie mit Phi abgebildet werden, den Vektor 0,0 liefern. Das ist die erste Menge. Hier habe ich einfach nur hingeschrieben, was die Definition vom Kern ist. Jetzt im nächsten Schritt benutze ich, was die Abbildung tut. Ich ersetze also jetzt A, B, C, D, abgebildet mit Phi, durch das tatsächliche Bild von Phi. Das Bild von Phi ist der Vektor AC, deswegen steht der da. Das muss der Nullvektor sein. Naja, und das ist genau dann der Nullvektor, wenn A und C 0 sind. Das heißt, wie hat die Matrix vorher ausgesehen? Bei der Matrix war die erste Spalte 0 und die zweite war irgendwas. Das heißt, da liegt ziemlich viel im Kern. Sie haben noch zwei Matrix-Einträge, bei denen Sie alles einsetzen dürfen, was Sie wollen. Und das landet immer im Kern, der ist ziemlich groß. Interessant. Gucken wir mal weiter. Hier ist das Bild. Das Bild ist die Menge aller Bilder. Was für Bilder kriege ich denn, wenn ich hier so Matrizen hernehme und dann die erste Spalte beschreibe? Na, ich kann mir hier als erste Spalte ja alles ausdenken, was ich möchte. Alle reellen Zahlen kann ich einsetzen und dementsprechend kriege ich auch alle möglichen Tupel von reellen Zahlen. Das heißt, das Bild ist wirklich ganz faul. Die Abbildung ist subjektiv und wenn man das Bild hinschreibt, sieht man das auch sofort. So, was haben wir jetzt also? Information 1, der Kern ist groß, die Abbildung ist subjektiv. Und jetzt gucken wir mal weiter. Was steht da noch? Ah, die Abbildung ist nicht injektiv. Das ist ja interessant. Und das ist jetzt die Anknüpfung an das, was Sie vorhin beobachtet haben. Auf der rechten Seite der Matrix können auf magische Weise Dinge dazukommen oder sich irgendwas verändern und das ist der Abbildung egal. Und genau das ist das Phänomen, was wir hier beobachten. Hier sind zwei Matrizen, wo die linke Spalte gleich ist, die rechte unterschiedlich, da kommt natürlich das gleiche Bild raus, obwohl die Matrizen unterschiedlich waren. Das heißt, diese Abbildung ist hochgradig nicht injektiv. Und das ist das, was Sie vorhin schon so aufgeschnappt haben bei der Rechnung. Gibt es Fragen? Ich sehe gerade keine. Okay, dann ist das Beispiel damit beendet. Und wir machen weiter mit einem Lemma, bei dem wir so ein paar allgemeine Eigenschaften von Vektorraumhomomorphismen zeigen. Ich mache das hier wieder zu, wenn es keine Einwände gibt. Ah, ja?
Wenn ich gezeigt habe, das Bild von Pi mit Grad einfach war, kann ich dann sagen, wenn das Bild mit dem Bildmengen ist, dass
das wirklich so ist? Das reicht. Wenn die Bildmenge alles ist, also wenn die Bildmenge der Zielbereich ist, dann ist die Abbildung subjektiv. Das ist gleichwertig. Subjektivität heißt ja, jedes Element des Zielbereichs hat mindestens ein O-Bild oder anders gesagt, jedes Element des Zielbereichs ist ein Bild und das ist dasselbe wie zu sagen, der Bildbereich und der Zielbereich sind das gleiche. Völlig richtig beobachtet. Danke. Noch mehr? Okay. Dann mache ich das hier aus. Und vor allem hier irgendwie aus dem Weg. Wir nähern uns dem Ende von Kapitel 2. Nächste Woche mit Kapitel 3 geht es richtig los. Genau passend nach der Klausur, wenn wir auch wieder aufnahmefähig sind.
Wir haben ein Körper K, wir haben zwei
Inverse bilde und dann abbilde oder ob ich erst abbilde und dann das additive Inverse in B bilde. Wir müssen also tatsächlich kriegen die Abgeschlossenheit unter der Addition und diese Geschichte mit A Kringel B hoch minus 1 liegt drin, die kriegen wir auch geschenkt. Das heißt, wir haben die ersten beiden Sachen vom Teilraumkriterium. Das letzte, was noch fehlt, ist der dritte Puller von gestern, die Abgeschlossenheit unter der Skalarmultiplikation. Und nur das müssen wir zeigen. Wenn ich erst sage, es folgt fast alles, dann meine ich damit, es folgen 1, 2 und dass der Kern von Pi und das Bild von Pi Untergruppen bezüglich Plus sind, und zwar je nachdem in dem Raum, in dem es sinnvoll ist. Fehlt die Skalarmultiplikation. Dann nehmen wir also das Teilraumkriterium mit dem Teilraumkriterium. Wir wollen zeigen, immer dann, wenn wir ein Element aus dem Kern von Phi hernehmen und es mit Lambda Skalar multiplizieren, dann kommt wieder etwas aus dem Kern. Das ist die Funktion. Okay, sei jetzt also U aus dem Kern von Phi. Der Kern von Phi besteht aus allen Elementen, die von Phi auf den Nullvektor in W abgebildet werden. Uns interessiert das Bild von Lambda mal U unter Phi. Wir wollen ja gerne, dass Lambda mal U im Kern liegt. Das heißt, wir wollen gerne, dass das Bild von Lambda mal U unter Phi auch der Nullvektor ist. So, jetzt steht da Lambda mal U Phi. Wir haben da wieder keine Ahnung. Wenn uns nichts einfällt, dann machen wir immer was. Zwei Buchstaben. Genau, HE, Homomorphie-Eigenschaft. Wenn uns nichts mehr einfällt, machen wir das. Vielen Dank. Und zwar hier mit dem zweiten Teil, denn mit der Skalarmultiplikation. Wir wissen, dass egal ist, ob wir zuerst Skalar multiplizieren oder zuerst abbilden. Das heißt, wir können das schreiben als Lambda mal Phi. Das war Skalarmultiplikation in A. Das hier ist Skalarmultiplikation in B. In dem sind wir ja im Bildbereich. Wir wissen, dass U Phi der Nullvektor ist. Denn U kommt aus dem Kern. Jetzt steht da Lambda mal Nullvektor. Aber wir haben uns klar gemacht, dass irgendwas mal Nullvektor ist. Tief durchatmen, anschnallen, jetzt kommen Faktorräume. Man muss nicht gucken, ist das Ding ein Normalteiler. Bei Vektorräumen kann man einfach alle Teilräume nehmen. Das ist total unkompliziert. Wir wissen schon, wie diese Boxverknüpfung funktioniert. Das Einzige, worum wir uns noch kümmern müssen, ist, einen sinnvollen Weg zu finden, eine Skalarmultiplikation nach der Faktorstruktur zu definieren. Das machen wir aber auch ganz kanonisch. Es passiert gar nichts Neues. Und immer dann, wenn wir eigentlich was nachrechnen müssten, können wir uns auf die faule Haut legen und sagen, hey, haben wir doch für Gruppen alles schon gemacht. Verschieben. Und das, was Sie da bekommen, all diese verschobenen Ebenen oder all diese verschobenen Geraden, das ist genau der Faktorraum. Wenn Sie diese Idee jetzt im Hinterkopf behalten, dann hilft es vielleicht, das zu verdauen, was jetzt an Definitionen kommt. Ja, man muss sich für eine Richtung entscheiden, sozusagen, die man verschiebt, aber wenn man das einmal gemacht hat, dann ist egal, wie weit man da verschiebt. All diese Möglichkeiten, die bilden dann den Faktorraum für diese eine Ebene, beziehungsweise für diese eine Gerade. Ja, wir machen nachher noch Bilder, aber ich sehe das eigentlich von Ihnen nicken, das heißt, Sie haben Bilder im Kopf und das ist gut. Nebenklassen oder Restklassen, je nachdem. Aber wenn Sie die Bezeichnung affiner Teilraum sehen, dann ist damit das gleiche bezeichnet. Wichtig ist es, zwischen Teilraum und affinen Teilräumen zu unterscheiden. Das ist einer der Gründe, warum ich diese Bezeichnung nicht verwende. Denn Teilräume müssen immer den Nullvektor enthalten und sind abgeschlossen unter allen möglichen. Affine Teilräume nicht. Die enthalten im Allgemeinen nicht den Nullvektor und sind auch nicht abgeschlossen unter allen möglichen. Und damit es da keine Missverständnisse gibt, nehme ich diese Notation wie bei den Gruppen und auch Bezeichnungen wie bei den Gruppen. dazu, das ist der um den Vektor v verschobene Teilraum U. Und jetzt die ganzen parallel dazu verschobenen Ebenen uns angucken. Die Menge all dieser verschobenen Ebenen zusammen mit der Originalebene, mit der wir angefangen haben, nennen wir dann den Faktorraum. Und die Bezeichnung dafür ist die gleiche wie bei Gruppen. Wir schreiben auch einfach wieder V modulo U und haben im Hinterkopf, aha, das ist die Menge all dieser verschobenen Teilräume. Interessieren und indem wir in den Faktorraum gehen, sparen wir uns das, uns diese Details anzugucken und wir rechnen nur mit den Vektoren, die uns wirklich interessieren. Das ist bei vielen Fragestellungen hilfreich. Da hat man irgendwo Informationen, die man gar nicht braucht. Zum Beispiel den Kern einer linearen Abbildung interessiert uns nicht, das wird eh alles auf Null abgebildet, kann man rausfaktorisieren, dann guckt man sich nur verschobene Teilräume an und rechnet mit denen und das ist dann viel einfacher. Schieben Sie die einmal und dann nochmal, dann haben Sie um die Summe verschoben. Das ist total anschaulich. Gut, das war die Summe. Jetzt kommt eine Skalarmultiplikation oder jedenfalls ein Kandidat dafür. Das Ding heißt Kuller. Für alle Lambda aus K und V1 aus V sei Lambda Kuller U plus V1 wieder überlegen wir. Wir haben so einen verschobenen Teilraum, jetzt wollen wir den skalar multiplizieren mit irgendwas. Da kann man sich auch überlegen, na, ich nehme einfach den Vektor, den ich verschoben habe, multipliziere den skalar und dann kriege ich einen neuen verschobenen Teilraum. sehen werden, kriegen wir die Gruppenstruktur geschenkt, denn für Faktorgruppen haben wir uns ja schon alles überlegt, müssen wir nichts weiter nachrechnen. Wir müssen uns nur bei der Skalarmultiplikation Gedanken machen, denn erstens ist nicht klar, dass das wohldefiniert ist, weil man ja hier eine Abhängigkeit vom Repräsentanten hat. Und dieses Element, um das wir da verschieben, das ist nicht eindeutig bestimmt. Denken Sie wieder an die Ebene. Sie wollen die Ebene verschieben. Und dann ist unser Gedanke natürlich, man geht irgendwie von der Ebene weg. Aber theoretisch können Sie auch erstmal in der Ebene ein Stück laufen und dann weggehen. Und dann kriegen Sie den gleichen verschobenen Teilraum, die gleiche verschobene Ebene, obwohl Sie zwei unterschiedliche Vektoren zum Verschieben benutzt haben. Der Grund ist einfach nur, dass die Ebene die eine Verschiebung nicht merkt, denn die ist in der Ebene, die ganze Ebene rückt sozusagen ein Stück zur Seite, das ist ihr egal, die ist unendlich. Aber die Verschiebung weg von dem Punkt, wo sie liegt, sozusagen, die merkt sie. Das zeigt, dass wir wieder verschiedene Repräsentanten für die gleiche verschobene Ebene haben können und dass wir deshalb darauf achten müssen, ob es hier darauf ankommt, was da ausdrückt. Das müssen wir hier bei der Kringelplus-Verknüpfung nicht mehr machen, denn das ist das Gruppenproblem, das haben wir vorher schon gelöst. Ziel ist jetzt also ein Vektorraum V homo U Kringelplus Kringel und ich, das ist jetzt so ins Unreine für uns. Da würde ich jetzt mal sagen, alles klar. Und da würde ich sagen, noch zu tun. Und das ist das Thema des nächsten Satzes. An und haben dann Kringelfluss und Puller, so wie gerade definiert, auf der Tafel gegenüber. Und wir behaupten jetzt das, was ich gerade als Ziel formuliert habe, da kommt wirklich ein Vektorraum raus, bei dem gleichen Körper K. Und diesen Vektorraum nennt man dann Faktorraum V modulo U. V nach U, sagen auch manche Leute. Und wir erinnern uns, was muss man alles zeigen für einen Vektorraum? Wir haben die Eigenschaften V1 und V2. V1 ist einfach nur, dass das Ding mit, in dem Fall Kringelplus, eine arische Gruppe bildet.
abbildet. Wissen wir, müssen wir nicht nachrechnen. Da haben wir die Faktorgruppenstruktur, das zitieren wir einfach alles. Zum Beispiel können wir Lemma 2.15 nehmen. In Lemma 2.15 haben wir allgemein für Gruppen uns überlegt, wie das funktioniert, wenn man einen Normalteiler hernimmt und dann mit dieser Boxverknüpfung arbeitet. Das heißt, für die additive Struktur haben wir nichts weiter zu tun.
Thank you.
Eigenschaften, aber die gehen alle ganz schnell. Wir nehmen uns Bezeichnungen her und die schreiben sich einfach so runter. Das liegt daran, dass die Verknüpfungen so einfach definiert sind.
Sehen, man schreibt das so runter. besteht aus allen skalaren Vielfachen davon, das haben wir uns gestern überlegt. Das heißt, es ist dieser Vektor und der Nullvektor und 2, 2 und minus 1, minus 1 und Wurzel 2, Wurzel 2 und was einem da noch so einfällt. Das heißt, ich kriege alle Punkte, die auf dieser Geraden liegen. Das ist der Teilraum U. Einfach so eine schöne Gerade. Naja, schön, aber es ist so eine Gerade durch den Nullpunkt. Das ist U. Um jetzt ein Gefühl für den Faktorraum zu bekommen, V plus U, müssen wir überlegen, was heißt diese Verschiebung, über die wir gesprochen haben. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann sozusagen nach oben, nach links, nach rechts, nach unten und so weiter verschieben. Wichtig ist nur, dass wenn ich einmal anfange zu verschieben, dass ich dann diese Richtung mir merke und dann weiter parallel verschiebe. Ich darf nicht drehen. Das ist eigentlich ein wesentlicher Punkt. Ich darf nicht drehen, ich darf wirklich nur schieben. Und eine Möglichkeit, wie man hier schieben könnte, ist, dass man als Vertreter V nimmt den Vektor 1, 0. So, jetzt ist 1, 0 mein Vertreter für die Nebenklasse. Das ist der Vektor, um den ich verschiebe. 1, 0 wäre, also wenn ich mir das als Punkt vorstelle, ist es hier 1, 0. Wenn ich jetzt zu allen Vektoren, die hier liegen, den Vektor 1, 0 dazu addiere, dann laufen die alle genau um einen nach rechts. Das heißt, die verschobene Gerade liegt hier. Okay? Wenn ich jetzt anstatt diesen Repräsentanten zu nehmen, genommen hätte 2, 1 zum Beispiel, dann hätte ich zu allen Vektoren hier in dieser Gerade immer noch den Vektor 2, 1 dazu addiert und da wäre dieselbe verschobene Gerade rausgekommen. So kann man sich das vorstellen, dass es egal ist, wenn ich jetzt zu diesem Vertreter noch irgendwas aus U dazu addiere. Das heißt einfach nur, ich verschiebe erstmal entlang der Geraden und dann in die Richtungen, die ich eigentlich will. All diese verschobenen Geraden hier bilden zusammen den Faktorraum V Volumen. Und das gleiche kann man sich mit Ebenen im R3 vorstellen, damit die Gerade wirklich einen Teilraum repräsentiert oder die Ebene, muss sie durch den Nullpunkt gehen. Denn alle Teilräume enthalten die Null bis dahin. Hilft das ein bisschen? Okay, wunderbar. Dann können wir jetzt noch ein letztes Resultat angucken. Dann ist Kapitel 2 vorbei. Mehr habe ich für heute nicht mitgebracht und wir haben nachher noch was zu tun, also hören wir dann einfach auf. Wir schließen jetzt also mit dem Homomorphiesatz für Vektorräume. Wie war das nochmal bei Vektorräumen? Was für eine Eigenschaft hat die Gruppe V mit Plus? Die muss abelsch sein, die steht in V1. Und bei abelschen Gruppen ist jede Untergruppe ein Normalteiler. Das heißt, wir müssen da nichts extra zeigen. Das ist automatisch so. Das ist ein Grund, warum man mit Vektorräumen so toll arbeiten kann und warum diese Faktorstrukturen da so schön anschaulich funktionieren, ohne irgendwelche weiteren Nebenbedingungen. Mit jedem Unterraum geht das. Ja, danke, tolle Frage. wir zwei Gruppen und einen Gruppenhomomorphismus von der einen in die andere. Dann haben wir eine Abbildung definiert von der Startgruppe Modulo den Kern in die Zielgruppe. Und was am Ende rauskam, war sowas wie: die Faktorgruppe Modulo den Kern ist isomorph zu einer Untergruppe vom Zielbereich, also zum Bild. Und so ist es ja auch. Wir wissen schon, dass der Kern ein Teilraum ist, den nennen wir jetzt U. Und für Teilräume können wir eine Faktorstruktur definieren. Das haben wir ja gerade uns angeguckt, wie das geht. Wir können uns also den Faktorraum V modulo U angucken, V modulo Kern der Abbildung Phi. Jetzt definieren wir in der Abbildung Delta von diesem Faktorraum nach W nicht wüsste, was in Kapitel 3 passiert.